Gottes Segen für die Verkündigung.
Fast wie zu Hause. Es sind doch schon einige Jahre her, dass ich hier gearbeitet habe, und darum freut es mich, wieder mal hier zu sein. Und ich sehe, einige Gesichter sind die gleichen, aber es gibt auch neue Gesichter, neue Menschen, die den Weg nach Krattigen gefunden haben. Und so freue ich mich, dass ich heute vor euch stehen darf und das Wort verkündigen darf mit dem Titel Buße und Vergebung. Es ergänzt im gewissen Sinne das Sabbatschulthema. Da ging es ja um die Versuchung, dann der Fall in die Sünde. Und jetzt im gewissen Sinne, Buße und Vergebung, kommt die Antwort, was machen wir damit, was da geschehen ist. Salomo fragt in den Sprüchen rhetorisch: Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Der Apostel Johannes bringt es so auf den Punkt: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn der Christ nicht mehr sündigen könnte, wäre die Ermahnung von Paulus in Römer 6, Vers 13 sinnlos. Denn dort sagt er: Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Wir haben also mit Sünde zu tun in unserem Leben, das ist ja unsere ganz persönliche Erfahrung. Ich glaube kaum, dass mir da einer widerspricht. Und somit ist die Frage, was ist denn eigentlich Sünde? Ja? Und die Sünde im Leben eines Gläubigen geschieht dort, wo er seine Gedanken wieder in den Dienst der Ungerechtigkeit stellt. Es entsteht ein Verlangen nach etwas Sündigem. Dann kommt eine Versuchung hinzu. In diesem Moment stehen wir an der Weggabelung, entweder oder. Entweder wir geben der Versuchung nach und biegen auf den Weg der Sünde ab, oder wir entscheiden uns für den Gehorsam Gott gegenüber und gehen den anderen Weg. Wir sind also immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Geist oder Fleisch? Jesus oder Satan? Und damit will ich sagen, als Gläubige sind wir der Sünde nicht ausgeliefert. Vielmehr müssen wir über sie herrschen. Dazu die Geschichte von Kain. Der älteste Sohn von Adam und Eva war eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Einmal brachte jeder von ihnen ein Opfer dar, und als Kain merkte, dass Gott das Opfer seines Bruders annahm, seines hingegen nicht, wurde Kain sehr zornig, und es heißt dann, er senkte seinen Blick. Und weiter heißt es in 1. Mose 4, 7, wenn du fromm bist, so kannst du den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Die Sünde hat vor Kains Tür gelauert. Und er hat die Tür geöffnet. Er hat nicht über sie geherrscht, sondern sie herrschen lassen. Und das Ergebnis: seinen Bruder umgebracht. Wir sollen über die Sünde herrschen. Wenn wir sündigen, sind wir nicht mehr heilig. Gott hat uns gesagt, dass wir heilig sein sollen, wie er heilig ist. Sünde hat aber den Verlust dieser Heiligkeit zur Folge. Oder mit einem Bild vom Apostel Johannes, wieder 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sündigen, treten wir bildhaft vom Licht in die Finsternis. Das bedeutet, die Gemeinschaft mit Gott zerbricht. Aber als Christ stehen wir in einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und wenn wir nun in dieser Beziehung sündigen, der Weg der Entscheidung, den falschen Weg zu nehmen, gehen, dann bricht diese Beziehung. Sünde hat immer mit Misstrauen zu tun. Die ersten Menschen, wie wir es in der Lektion ja angeschaut haben, haben Gott misstraut. Ihnen wurde weisgemacht, Gott würde ihnen in dieser verbotenen Frucht etwas Wunderbares vorenthalten. Und sie könnten, indem sie von dieser Frucht essen, wie Gott sein. Der Teufel säte Misstrauen und er konnte sogleich ernten, weil Eva und auch Adam ihm glaubten und Gott nicht mehr trauten. Misstrauen ist Gift für eine Beziehung und stellt deshalb die eigentliche Ursünde dar. Wie reagieren wir nun auf Sünde? Wenn dir bewusst geworden ist, dass du gesündigt hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Selbstrechtfertigung und die Buße. Oder die Buße. Zuerst etwas zur Selbstrechtfertigung. Wir sagen doch manchmal, wenn sich jemand herauszureden versucht, du musst dich nicht rechtfertigen. Ja? Im Licht des biblischen Rechtfertigungsbegriffs verblasst jeglicher Versuch zur eigenen Rechtfertigung völlig. Es ist der Versuch, die Sache so zu drehen, damit man selbst nicht mehr schuldig ist. Es ist der Versuch, sich gerecht zu sprechen, obwohl klar ist, dass man im Unrecht ist. Wer seine Schuld nicht einsieht oder wer denkt, er schaffe es allein, die Schuld aus dem Weg zu räumen, oder auch wer keine Vergebung will, weil er gar keine Schuld sieht, der verleugnet die Gnade, die Gott ihm in Jesus, dem Christus, schenkt. Paulus schreibt in Römer 2,5, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ein verstocktes und unbußfertiges Herz. Keine Einsicht, dass etwas schiefgegangen ist. Man lässt keinen Raum dafür, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Darum, Selbstrechtfertigung, das ist die erste Möglichkeit. Und es ist leider eine Möglichkeit, die sehr viele wählen. Die zweite Möglichkeit ist die Buße. Die Begriffe, die in der Bibel für Buße verwendet werden, bedeuten Sinnesänderung oder auch Umkehren. Gemeint ist das, was im Alten Testament besonders bei Amos, Hosea oder Jesaja zum Ausdruck kommt. Zurückkehren ins ursprüngliche Verhältnis. Ja. Israel sollte zurückkehren in das ursprüngliche Verhältnis, wie Gott es vorgesehen hatte. Ja. Und das trifft natürlich nicht nur für ein Volk zu, sondern letztlich auch individuell für jeden Einzelnen von uns. Die Beziehung zu Gott soll wieder so werden, wie es am Anfang war. Dort war sie rein, heilig und frei von Sünde. Das kann für einen Menschen bedeuten, dass ein völlig neuer Anfang nötig ist. Es braucht eine innere Umkehr. Da oben im Denken fängt die Sünde an und auch da oben im Denken fängt die Buße an. Überhaupt alles, was wir tun, fängt immer da oben an und äußert sich dann in dem, was wir tun und sagen oder nicht tun und nicht sagen. Eine innere Umkehr da im Hirn, und das führt dann auch zu einer äußeren Umkehr, ein Ändern unseres Verhaltens. Es ist eine halbe Sache, wenn du nur dein Denken änderst, aber nicht dein Handeln. Und es ist auch nur eine halbe Sache, wenn du für alle sichtbar dein Verhalten änderst, aber im Innern den alten Mustern folgst. Das kennen wir ja auch. Wir spielen Theater. Wir geben etwas vor, das aber da oben nicht so ist. Ja. Wir lassen die anderen glauben, wir sind gut. Wir sind Gläubige. Und doch ist unser Handeln dann nicht immer so. Vor allem dann, wenn wir nicht mehr vorne stehen oder uns exponieren, sondern wenn es dann im Verborgenen ist, dann kommt das wahre Denken wieder zum Zug. Und dann sind wir auseinandergerissen. Ja? Eigentlich weiß man, man sollte, und doch geschieht es nicht. Und dann eben diese Bemühungen des Verdeckens, des Täuschens. Und die Bibel ist klar, sie fordert immer wieder um, dass wir authentisch sein sollen, dass das, was wir denken, sich widerspiegelt in dem, was wir tun. Oder dass das, was wir tun, letztlich ein Spiegel ist dessen, was wir denken. Dass das Denken und das Handeln eigentlich übereinstimmend ist. Es gibt immer wieder Beispiele von Leuten, und ich denke da gerade an meinen Schwager, der Mann meiner Schwester in Belgien. Der ist katholisch aufgewachsen. Und er hat so viel Negatives in der Kirche erlebt, dass als er dann das religiöse Alter hatte, also das Volljährigkeitsalter für Religion hat, 16, dass er gesagt hat, tschüss, das war's. Und meine Schwester hat dann tatsächlich einen Atheisten geheiratet. Und irgendwann in unserer Kommunikation zwischen ihm und mir, ich der Prediger, er der Atheist, haben wir dann einen Waffenstillstand beschlossen. Ich rede nicht mehr über Religion, und dann haben wir Frieden, wenn wir zusammen sind. Denn er wollte mit Kirche und mit Gott nichts mehr zu tun haben, aufgrund des Erlebten in der Kirche. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass das, was ich tue und das, was ich sage, übereinstimmt? Und in der Kirche sagen wir ja, liebe deinen Nächsten, ja, sei freundlich, sei zuvorkommend. Ja. Und wenn du dann erlebst, wie die Worte gesagt werden, und dann, was man dann erlebt mit diesen Menschen, wenn sie mal nicht mehr auf dem Podium stehen, dann ist das sehr schwierig. Und bis heute habe ich keinen Zugang mehr im religiösen Sinn mit meinem Schwager. Mit etwas, was geschehen ist vor 50, 60 Jahren. Ja. Darum, wenn wir hier in der Gemeinde sind, ist es so wichtig, dass das, was wir sagen, dass das auch gelebt wird. Dass das Handeln das unterstreicht, was wir sagen. Und dann sind wir das beste Zeugnis für Jesus Christus, das beste Zeugnis für die Gemeinde. Das ist natürlich jetzt eine Wunschvorstellung. Ich weiß, die Realität ist anders. Dass wenn jemand hier reinkommen würde oder in irgendeine Gemeinde, dass er reinkommt und sagt, Mensch, so wie diese Leute, ja, so möchte ich auch werden. Bei denen gefällt es mir, da möchte ich bleiben. Da gehe ich nächstes Wochenende wieder hin, sei es dann Sabbat oder Sonntagskirche. Ist der gleiche Gott dahinter, ja. Das wäre ein christliches Zeugnis, das wünschenswert wäre. Und da sind wir wieder bei der Lektion. Der Teufel hat es verstanden, Wahrheit zu verdrehen, ja. Unser Denken zu verdrehen und unsere Handlungen entsprechend aussehen zu lassen, sodass wenn Menschen mit uns manchmal zu tun haben, sie sagen, also so wie der ist, so möchte ich nie werden. Da, wo der in die Kirche geht, da möchte ich nie hingehen, wenn das das Resultat der Kirche ist bei diesen Menschen. Versteht ihr, was da auf dem Spiel steht? Was unser christliches Leben anbetrifft, wie wichtig es für uns ist, dass wir einsichtig werden, wenn wir gesündigt haben und dann zur Buße kommen, zur Umkehr, zum Umdenken, wieder zurück zu dieser Beziehung finden, die ursprünglich eigentlich mal da war, als wir Ja gesagt haben zu Gott, als wir uns taufen ließen, als alles noch so frisch war und wir brannten für die Wahrheit. Wir sind hier in Krattigen, einem Ort, wo viele Leute ihren letzten Lebensabschnitt leben. 70, 80 Jahre lang, 90 Jahre lang gelebt haben und davon die meiste Zeit in der Gemeinde waren. Da müsste man ja denken, das sind alles Superheilige hier, die haben so viel Lebenserfahrung. Ja. Und doch habe ich in meiner Arbeit gemerkt, wie manche Leute trotz den vielen Jahrzehnten, das sich ausgesetzt haben dem Worte, dem Geist, immer noch auf der Suche sind nach innerem Frieden. Weil dem noch irgendwo nicht vergeben stattgefunden hat. Irgendeinem Familienmitglied gegenüber, einem Bruder, einer Schwester, Erbstreitigkeiten. Oder Ungerechtigkeiten, die da waren in der Arbeit. Oder so viele mögliche Gründe sind da. Die können nicht loslassen, sie können nicht vergeben. Sie tragen eine Last mit sich herum. Wodurch Gott sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und darum wünsche ich, dass wir alle freie Menschen werden. Darum, wer Buße tut, also umkehrt, der trifft eine Entscheidung. Und auf dein Sündenbekenntnis hin antwortet Gott dann mit dem Zuspruch der Vergebung, wieder aus 1. Johannes 1, der Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du als Christ gesündigt hast und deine Sünde erkennst, ist es wichtig, dass du die Rechtfertigung genauso als Gnade annimmst, wie damals bei deiner Bekehrung. Bekenne Gott also deine Sünde und danke für die Vergebung, die Jesus Christus durch sein Blut erwirkt hat. Wenn du jedoch anfängst, die Sünde in deinem Leben zu beschönigen, dann machst du klein, was Jesus für dich getan hat. Nicht mehr allein seine Gnade ist die Brücke zwischen dir und Gott, sondern du fängst an, selber Brücke zu sein. Dabei sollte es doch so sein, nur die Gnade kann retten und somit die Kluft zwischen meiner Sündhaftigkeit und seiner Heiligkeit überwinden. Wo Sünde ist, braucht es Buße und Vergebung. Wenn dir deine Sünde bewusst wird, dann lass keine Zeit verstreichen, um damit zu Gott zu kommen. Sieh es als Chance an, wenn dein Herz wegen deiner Sünde anfängt zu brennen. Es ist Gott selbst, der dich dazu einlädt, reinen Tisch zu machen. In den Worten von Paulus, Römer 2,4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Sogar in deiner Sünde begegnet Gott dir mit Güte. So ist unser Gott, voll Liebe und Güte. Vielleicht liegt auf dir eine Sündenlast, die du endlich abladen willst. Ich lade dich ein, bekenne sie im Stillen vor Gott. Sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt, und dann freue dich und nimm Gottes Vergebung dankbar an. So gilt, was in Gottes Wort steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen.